Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Sene Savané und heute müsste ich eigentlich sagen Ciao, Buongiorno. Denn wir gehen nach Bella Italia. René, du warst im Urlaub und das war richtig schön. Ich habe es ganz kurz auch nach Bella Italia geschafft und wir haben uns entschieden, dass wir heute mal über den immer noch größten Weinproduzenten der Welt ein Holiday-Special machen, denn man kann nicht nur fantastisch Urlaub machen in Italien, sondern auch sehr gut Wein trinken und auch immer mehr biologisch oder biodynamisch. Also, ciao bello! Hallo René!
Herzlich willkommen, buongiorno aus der wunderschönen Südsteiermark. Ich bin wieder heimgekehrt aus unserem jährlichen Ausflug, jedes Jahr Jesolo. Und bei uns scheint wieder die Sonne. Wir hatten auch eine Woche Sonnenschein in Jesolo. Wir haben super getrunken, wir haben super gegessen. Und ich freue mich jetzt wirklich, dass wir drüber reden, weil ich habe nichts Schlechtes getrunken. Und das aber immer zu sehr gutem Geld. Ach, und über das müssen wir heute reden.
Absolut. Und ich glaube, ich darf da jetzt als eben immer noch Praktikant sprechen und eben auch Reiseexpertin. Das wird nicht jedem Urlauber so gegangen sein. Man kann auch ab und zu vielleicht mal nicht den, ich sag mal, eigenen Geschmack oder das treffen, was man sonst so trinkt. Deswegen machen wir auch diese Folge, damit wir ja im Urlaub sicherer werden bei der Weinbestellung. Vorab möchte ich aber sagen, René, jedes Jahr Jesolo, Triple J, das wäre ein T-Shirt wert. Also vielleicht macht ihr euch ein Familien-T-Shirt, JJJ, jedes Jahr Jesolo.
Es ist wirklich ein Wahnsinn. Also wir sind klassische Jesolo-Fahrer. Inzwischen haben wir auch unsere Weinbars schon gefunden. Nicht nur in Jesolo, sondern auch in Venedig, wo wir unsere Weine kriegen und wo wir unsere tollen kleinen Brötchen und alles kriegen. Aber du hast absolut recht, uns lachen die Leute schon mal aus, aber wir lieben das einfach da unten. Du bist gleich dort, du hast das Meer, du hast den Sound. Wir haben ein tolles Hotel gehabt mit einem super Chef, der eine kleine, aber feine Weinkarte gehabt hat mit sehr vielen biologischen Prosecchi. Ist es die Mehrzahl?
Ja, absolut.
Dann haben wir klassische Piemontese getrunken. Also es war wirklich fein, klein, aber super Preise, super Essen und alles wirklich fantastisch.
Also das hört sich danach an, dass du das wieder hervorragend ausgesucht hast.
Nein, von meiner Frau. Also ich suche nie meinen Urlaub aus, habe ich einmal gemacht. Das macht alles meine Frau und die hat es fantastisch gemacht.
Ja gut, dann liebe Grüße an dieser Stelle. Prosecco, war das dann für euch der Aperitif oder ging das weiter? Weil ich habe ja tatsächlich schon mal einmal ein ganzes Menü nur mit Prosecco gemacht.
Na, wir haben ja ein Riesenproblem. Wir trinken ja eigentlich den ganzen Tag Negroni. Und wir haben einen Barkeeper gehabt, der hat einen der besten Negronis gemacht. Und normal gibt es den Giacomo. Und der Giacomo ist in unserem Lieblingshotel im Rill, auch im Jesolo. Und das war der beste Negroni. Aber unser neuer Freund hat einen Negroni gemacht. Da hat er ein bisschen Angostura-Bitte gegeben. Und auf das habe ich gar nicht gedacht. Der hat immer 3 Tesch Angostura-Bitte gegeben und der Negroni war wirklich fantastisch. Und wir starten eigentlich den ganzen Tag durch mit Negroni und im Prosecco trinken wir einfach so zwischendurch einmal und dann kommen erst die Weine.
Okay, ja, hört sich nach einem sehr, sehr schönen Urlaubstag dann immer an.
Ja, ist ein schöner Plan immer.
Also Negroni, im Grunde genommen, da merkt man wieder, dass ihr beide Connoisseure seid, vom Fach gelernt. Ihr mögt es halt gerne ein bisschen bitterer. Ich habe ja schon bei der Standardvariante das leichte Ziehen immer hinten in den Wangen. Und für euch ist es gar nicht genug. Also mit dem Angostura Bitter geht es nochmal richtig ab.
Ich liebe es. Und er hat diesen Carbano Antica Formula Wermut. Der ist richtig, richtig gut. Und dann eben diese 3 Tesch. Das ist, ich habe ihn extra gefragt, weil ich gesagt habe, wie gibt es, dass der einfach so eine andere Dimension hat. Und das war Angostura Bitter, weil, bin ich ehrlich, selber nicht drauf gekommen, aber ja,
für das eigentlich easy, kann man zu Hause nachmachen. Für das haben wir ein bisschen italienisches Gefühl zu Hause braucht, also ich brauche es, weil wir hatten hier gerade Dauerregen, dann macht man sich das einfach zu Hause und träumt sich an eine Piazza oder an einen Lido. Wir hatten, oder du hast gerade noch angesprochen, Prosecco, und zwar ganz viel biozertifiziert. Ich erinnere mich an eine unserer allerersten Folgen, wo du gesagt hast, dass als Kaufempfehlung oder vielleicht als Warnung, man bitte nicht Prosecco in blauen Flaschen kaufen kann. Das finde ich sehr einprägsam. Also das ist das Einfachste, was ich mir merken kann, also sogar ich. Das heißt, das passiert eher nicht. Also alle Produzenten, liebe Grüße an dieser Stelle, es tut uns leid. Blaue Flaschen haben wir jetzt ausgeschlossen. Aber dass es doch schon so viel biozertifiziert gibt, das war mir nicht bewusst.
Ja, mir auch nicht. Und der Hotelinhaber hat sich wirklich sehr gut beschäftigt mit Prosecco, und da haben wir kleine Produzenten, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die geheißen haben, kleine Produzenten gehabt, die haben sogar Methode traditionell, also in der Flasche vergoren, dann haben die ungefiltert, also mit der Feinhefe drinnen, Prosecco gehabt, das hat alles zwischen 25 und 35 Euro gekostet, aber wirklich fantastische Geschichten, wo man schon denkt, das ist einfach der richtige Weg und das will ich auch trinken. Weil der Witz ist ja, wenn du da runterfährst nach Jesolo und du siehst diese Plantagen an Weinfeldern.
Ja, da kommen wir gleich auch nochmal.
Und das ist ein Wahnsinn. Ich habe zu meinen Kindern gesagt, bitte schaut einmal, endlose Weinfelder. Was da rauskommt, wissen wir eh. Wahrscheinlich nicht das Beste auf dem Planeten. Aber da, Prosecco ist, wenn du die Qualität findest, einfach richtig ein tolles Produkt.
Ja, absolut. Also ich tatsächlich hatte letztes Jahr so ein Erlebnis mit Prosecco aus dem Fass. Habe ich vorher nie drauf geachtet. Und das ist dann auch nochmal, wie soll ich sagen, also es ist einfach jetzt die Möglichkeit, Prosecco auf ein anderes Level zu heben oder wieder auf ein Level zu heben, wo es auch verdientermaßen hingehört, wenn die Qualität passt, wenn es bio ist. Und dann kann ich davon auch, wie gesagt, mehr trinken.
Ja, weil es einfach richtig gut ist. Ja. Das hat einen Anspruch gehabt. Das hat eine gute Säure, ein gutes Mundgefühl gehabt. Das waren tolle Produkte, was wir da gekriegt haben. Und ja.
Und zum Essen seid ihr dann aber auch zu Wein übergegangen. Und wir haben ja natürlich, wenn wir an Italien denken, haben wir ganz klar zwei Seiten oder zwei Farben. Das eine ist rot, das andere ist weiß. Wir vernachlässigen jetzt mal Rosé und alles, was es vielleicht noch orange gibt, sondern wir sagen rot oder weiß. Was war es bei euch?
Ich bin ja ehrlich, ich habe keinen einzigen Rosé getrunken, weil wir haben dann ein paar Piemonteser gefunden, die einfach fantastisch waren. Und im Weißweinbereich haben wir eigentlich Friaul getrunken. Wir haben ein bisschen Malvasia getrunken, wir haben ein bisschen die Bollacciana getrunken. Wir haben eigentlich immer sehr eigentlich leichte, frische Weine getrunken.
Weißweine waren leicht und frisch, wie ja, ich genau. Auch immer sage. Und bei Rot darf es dann schwerer werden, oder?
Ich habe an dich gedacht. Ich habe wirklich sehr oft an dich gedacht, wenn wir einen Piemontese getrunken haben. Wir haben Rinaldi getrunken, wir haben ein paar wirklich tolle Geschichten im Einstiegsbereich, also keine Top-Sachen, aber im Einstiegsbereich normale Barbarescos und auch Barolos, auch wieder zu sehr wohlfeilen Preisen. Italien ist einfach so super zum Weintrinken, weil die haben immer auf der Weinkarte Sachen, was du denkst, fantastisch für wohlfeiles Geld, was du keine Angst haben musst, wenn du eine zweite Flasche trinkst. Und da haben wir dann schon Weine getrunken. Du, die haben 14-15% gehabt, aber das haben wir eh schon jetzt ein paar Mal gesagt, Alkohol ist vollkommen wurscht.
Der Wein. Aber nicht gekühlt, oder?
Ihr habt die schon nicht gekühlt, natürlich haben wir es gekühlt. Aber ich meine, es hat 30 Grad im Schatten gehabt. Also auch beim Abendessen war es warm. Und natürlich kühle ich das ein bisschen, weil der Trinkgenuss für mich dann einfach besser ist.
Ja, du bist damit nicht alleine. Ich bin damit alleine. Ja. Dass die Leute mich anschauen und ich sage, haben Sie den auch noch normal temperiert? Bitte nicht aus dem, jetzt will ich schon Humidor sagen, jetzt sind wir schon bei Zigarren, Rotweinzigarren, du merkst, wie es bei mir, also aus dem Weinkühlschrank, der hat doch einen Namen, oder? Wie heißt der nochmal, der Weinkühlschrank?
Weinkühlschrank,
der hat nicht so einen Namen wie Humidor. Okay, alles klar. Also, du bist nicht alleine, ich bin alleine mit dem Stuff. Gerne 30 Grad haben.
Nein, und die Sache ist, ich bestelle mir jetzt mal einen Eiskühler dazu, wo ich eben den Wein reinstecke, weil ich habe es wirklich gern einen Zacken gekühlter. Aber die Weine sind so bekömmlich und du trinkst einfach dahin und es war einfach richtig spannend, Rotwein zu trinken. Irgendwann ist mir Weißwein angestanden, weil es ist mir selber, natürlich, wir haben auch Weine gefunden, die haben 11%, die haben Frische und Leichtigkeit, aber ich will dann schon einmal auch, wir haben auch, am Abend hat es gegeben Seezunge und zur Seezunge haben wir getrunken Mascarello, Barbera und das war fantastisch.
Oh, cool.
Ja.
Sehr cool. Also im Grunde genommen, anders als wir das früher klassisch gemacht hätten, aber es passt halt einfach zu Italien. Es ist auch meistens so, dass die Beilagen dann das nochmal komplementieren. Also man kann dann sehr wohl Rotwein dazu trinken. Ich finde ja sowieso, man kann eigentlich immer Rotwein trinken, auch nicht nur in Italien. Aber wir haben das Thema Weißwein. Du hast also als eben zweite wichtige Farbe, wie gesagt, Rosé und Orange lassen wir jetzt mal heute weg. Finde ich, ist auch nicht so, ist mir jetzt auch wieder mal nicht so viel begegnet während dieser kurzen Tour, die ich hatte. Das war ja an dem Gardasee, beziehungsweise im Norden vom Gardasee nach Arco, bei Kletterern sehr bekannt. Und da muss ich feststellen, haben wir immer so das ein oder andere Phänomen, was Weine oder Trauben oder ja, einfach die Auswahl von Urlaubern angeht. Du hast jetzt zum Beispiel den Malvasia angesprochen. Das ist was ich glaube ich, dann bestelle ich den relativ viel, glaube ich, in Kroatien, weil der da relativ häufig vorkommt. Aber in Italien wäre mir jetzt noch nicht so viel davon begegnet. Was mir sehr viel begegnet, sind Miturlauber, die kaum aus ihrem E-Auto ausgestiegen sind. Sagen wir mal, sie kommen aus München und Umgebung, dann mit dem E-Auto runter, also völlig möglichst noch irgendwie vielleicht nachhaltig, kommen runter und bestellen als erstes einen Lugana. Und den trinken sie auch in München und eigentlich immer und überall. Und das dann auch oft, egal ob der Bio ist oder nicht. Da habe ich mich gewundert. Ist das eine Erinnerung an Italienurlaub oder vor allem an Gardasee, an Jugend, dass man das immer noch so, ja, trinkt? Weil ich komme da nicht so hin.
Nein, ich bin so dankbar, dass es Münchner gibt, weil dann brauche ich kein Lugano trinken. Es ist sicher immer dasselbe, diese Erinnerung an den Urlaub. Ich meine, wenn du Lugano, ich würde auch, bin ich ganz ehrlich, wenn ich am Gardasee fahre, würde ich eine Flasche Lugana trinken, weil es gehört einfach dazu.
Also doch.
Natürlich gehört es dazu. Das ist das Gleiche, wenn du da irgendwo hinfährst, das gehört einfach dazu, dass du das isst und das trinkst. Und ja, es gibt sicher fantastische Luganas, aber der normale Lugana ist sicher nicht der, ist sicher ein sehr einfacher Wein. Und ja. Was willst du im Urlaub? Schau, irgendwann verstehe ich, dass die Leute einfach einmal einfach trinken wollen.
Genau, einfach
trinken. Deswegen heißt es ja einfach trinken.
Genau, ich habe aber einen Tipp oder frag dich jetzt mal. Und es kann sein, dass ich damit auch komplett falsch liege und es im Grunde genommen das Gleiche in Grün ist. Ich trinke Bianco di Custosa, gerne Superiore oder so. Das ist dann, ich sag mal, auch immer noch Gardasee, vielleicht mit einer Tendenz eher Richtung Süden, von den Anbaugebieten, von den Weinbergen. Aber das ist für mich Gardasee. Der ist dieses wirklich trocken, mineralisch, vielleicht sogar leichte Salzigkeit. Der macht mir keine Kopfschmerzen am nächsten Tag, ist mir nicht zu süßlich oder irgendwie betörend. Das ist für mich so dieses, wo dann auch mal eine zweite Flasche gehen kann.
Ja. Aber ich verstehe das sogar, wenn die anderen mal sagen, sie hätten gerne mal was mit ein bisschen Restzucker drinnen, einfach was. Ja. Ich sage immer eins, die Leute sollen Wein trinken, der ihnen schmeckt. Und wenn sie dadurch eine Freude haben, dann sollen sie das trinken. Deswegen sage ich, ich bin so froh, dass es die Münchner gibt. Die trinken das gern, die haben auch Freude dabei. Und ich bin jetzt nicht ein riesen Fan von restsüßen Lugana oder von Lugana überhaupt, weil es mir zu einfach wäre. Aber ich würde, wie der Münchner, wenn ich aussteige, würde ich mir wahrscheinlich eine Flasche Lugana bestellen. Einfach, dass ich sagen kann, ich bin jetzt da angekommen, ich trinke eine Flasche Lugana und das Leben ist ja trotzdem schön.
Ich weiß genau, was du meinst, weil es ist wirklich so, aussteigen und dann erstmal unkompliziert einfach trinken. Bei mir ist es der Custosa. Ich habe im Auto noch zu meinem Mann gesagt, so, wir fahren da jetzt runter und ich steige da aus und ich sag's jetzt, und man merkt's ja, ich bin ja fast im Hochdeutschen sowieso heute. Also ich hab's mir wirklich gesagt, Ich hau mir erstmal ein Gustosa in den Kopf.
Ja, siehst es.
Das Erste, was ich mache, wenn wir ankommen.
Ja, und wir haben Glück gehabt, wir haben auf der Weinkarte von Skerk aus dem Karst, hat er eine super Palette gehabt und das ist ein kleines Weingut mit 8 Hektar. Weißt du, das macht schon, das ist ein biologisch zertifiziertes Weingut. Mhm. Da habe ich das Glück gehabt und da haben wir uns rauf und runter getrunken mit Skerk und das war einfach richtig gut. Aber ich verstehe es, auch wir sind ja, schau, ich trinke nie Wien oder Tabulas, gell?
Aber, nie, auch nicht in Griechenland.
Nein, aber jetzt pass auf. Aber auch ich trinke dann ab und zu einmal, wenn es ist und ich gehe in eine Pizzeria mit den Kindern, dann bestelle ich mir halt einmal so ein Viertel Wiener Tatabula, das ich mitdrehen kann und sagen kann, auch ich habe es getrunken. Und es ist ja oft gar nicht so schlecht.
Ja, also in Italien, aber in Griechenland zum Beispiel meine absolute Go-To-Empfehlung für einen heißen Tag am Strand. Und dann kann man ja immer noch abends schauen, was man vielleicht eben vor allem dann biologisch zertifiziert oder so trinkt. Da ist für jeden, wie du immer so schön sagst, was dabei. Ich würde noch mal gerne auf die Weinbar zu sprechen kommen, bevor wir dann Richtung Südtirol gehen. Das ist ja so meine Herzensregion. Und da war ich natürlich und habe einen Stopp gemacht. Du hast mir von einer Weinbar erzählt, in der du sehr viele Weine getrunken hast, beziehungsweise auch schon gehört hast, dass sehr viele Menschen dort zum Weintrinken waren, die sich gut auskennen. Also ist das noch ein Geheimtipp oder ist das schon ein kleiner Hype in Venedig selbst, richtig?
Ich bin ehrlich, ob es ein Hype ist oder ein Geheimtipp, ich weiß es nicht. Wenn wir hinkommen, ist immer voll. Also ich schätze mal, das ist schon nie mehr so ein Geheimtipp. Warum bin ich da drauf gekommen? Wir haben uns letztes Jahr verirrt in Venedig und dann sind wir reingestolpert, weil in der Auslage sind einige Flaschen vom Heinrich gestanden und es ist auch die blaue Libelle vom Andreas Zschäpper gestanden. Und dann haben wir gedacht, da schauen wir jetzt rein. Die Dame, was drinnen steht, war auf Stage, wenn ich mich nicht ganz irre, beim Gernot Heinrich. Und diese Dame ist einfach fantastisch, weil die macht perfekte Brötchen. Und die haben eine Auswahl, nicht nur an venezianischem Wein, sondern aus Wein aus Italien, was ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Und wir trinken da meistens ein, zwei Flaschen Bettnat, was ich auch in meinem Leben noch nie gehört habe, irgendwo aus dem Veneto. Aber richtig tolle Geschichten. Und das ist ein Geheimtipp, also für mich aus gesehen ein Geheimtipp, den wir in die Shownotes schreiben werden. Weil, ich bin ehrlich, mir fällt der Name gerade rein. Und diese Bar.
Das darf bei einem Geheimtipp auch mal so sein.
Ja, genau.
Also, wer es dann wirklich wissen will, der muss in die Shownotes schauen.
Der muss die Shownotes schauen.
Und ich will es auf jeden Fall wissen, weil ich muss meinem Mann noch Venedig zeigen. Er kennt es leider nicht. Das ist echt. Ich war ja letztens alleine mit einer Freundin da. Also, das machen wir. Wir gehen in die Weinbar.
Ich liebe Venedig und Venedig ist einfach ein Pflichttermin, den wir jetzt ja machen. Und meine Frau und ich, wir sind draufgekommen, wir fahren seit 20 Jahren inzwischen da nach Cesolo und waren auch vor 20 Jahren das erste Mal in Venedig, aber wir haben noch nie einen originalen Bellini getrunken. Und wir waren jetzt auch das erste Mal mit den Kids in Harry's Bar Bellini trinken. Und das war wirklich ein Erlebnis, weil du kommst davor, wie wenn du vor 50 Jahren oder vor 70 Jahren in eine Bar reinkommst, alle Kellner mit weißem Jackett und die Bar ist auch eine Mini-Fuzzi-Bar, aber da drin ist eben der Bellini erfunden worden.
Cool.
Und das ist, und da muss man fast einmal hingehen, die Glasl sind pinschig ohne Ende, du kriegst Viertelglasl, wie wir früher gehabt haben, und in dem Viertelglasl wird ein Bellini eingeschenkt, hausgemachtes Pfirsichmark von der weißen Pfirsich, aufgegossen mit Prosecco, das Ganze leicht angerührt in das pinschige Glasleine und es ist einfach fantastisch. Du zahlst eine Lawine, setzt sie hin, kriegst ein paar Oliven, aber das Leben ist einfach schön.
Ach schön. Ja, und danke dafür, denn ich habe nicht gewusst, dass das eigentlich weißes Pfirsichpüree sein sollte. Finde das immer mit dem normalen, ist gut, aber ich werde es auf jeden Fall jetzt mal mit dem Weißen ausprobieren.
Immer weißes Pfirsichpüree und da ich ja gern, also ich rede wirklich gern, bin ich ja umgeschossen zum Barkeeper und habe mir das pure Püree zum Kosten geben lassen und das schmeckt einfach richtig gut. Aber das Problem ist halt, ich glaube, dass wir diese Qualität an dieser Pfirsich nicht kriegen. Die haben einfach eine super, die geben nichts dazu, außer dieses Pfirsich-Püree püriert. Und es ist einfach die Frucht so gut und das war's. Mehr tun die nicht.
Und das ist Italien. Schmeckt ja auch jede Tomate 1000-mal besser, muss man einfach leider sagen.
Ja.
Es ist so. Es ist so. Ja, dann verlassen wir doch auf dem Weg, wenn man Venedig jetzt Richtung Tirol oder auch meinetwegen Richtung München oder so dann verlässt, dann kommt man an Südtirol vorbei. Bei euch jetzt leider nicht, muss man einfach sagen. Ihr habt andere wunderschöne Ecken, durch die ihr durchfahrt. Aber bei uns ist es so, dass wir dann durch Südtirol fahren. Und für mich ist immer, immer die Gretchenfrage, bleibe ich eigentlich in Südtirol? Oder wie lange bleibe ich in Südtirol? Obwohl ich weiter Richtung Süden geplant habe zu reisen. Aber ich liebe Südtirol und habe mir einen Herzenswunsch erfüllt. Du weißt es, wir haben schon mal im Podcast drüber gesprochen, weil ich Alois Lageda und einen Löwengang von Alois Lageda verkosten durfte, letztes Jahr auf der Rolling Pin, und überhaupt fasziniert bin von der ganzen Geschichte, weil Alois Lageda das Weingut oder sein Paradies oder Paradies, das ist ganz im Süden von Südtirol, also Steinwurf von Trentino, also man ist im Grunde genommen eigentlich schon eher im Trentino, es ist wirklich der letzte Ort, Magreit, und dann kommt Trabin und dann kommt irgendwann der Kalterer See, also nur das, falls jemand nicht weiß oder von Magreit noch nicht gehört hat, man ist wirklich ganz, ganz im Süden von Südtirol, und das ist in Zukunft für mich, jedes Mal werde ich dort anhalten. Nicht nur, weil die Weine fantastisch sind, fantastisch, gesund, biodynamisch, ausgewogen, also wirklich alles, wie du immer sagst, pipifeine Weine, sondern weil dieses Paradies, was sie sich da geschaffen haben, mit einer Terrasse, alles alte Steine, also wirklich ein altes Gut, dann noch Speisen wirklich zelebriert, die vom eigenen Garten sind, wo also wirklich die Tomate einfach fantastisch schmeckt. Eine Gurken-Gaspacho mit Feta-Käse, eine Offenbarung ist, ein Salat, nicht nur ein Salat ist, sondern ja, vielleicht wie man das bei Demeter-Betrieben schon kennt, wenn man das schon mal gemacht hat, da wird einfach mit Gemüse, mit Kräutern, mit Blumen noch viel mehr gespielt und die Geschmäcker herausgearbeitet, ohne irgendwas industriell Künstliches. Es war ein wahnsinniges Erlebnis, weil es auch wunderschön ist. Also man kann es nicht anders sagen. Also ich bin großer Fan, wie man jetzt schon merkt, werde jedes Mal dort anhalten, dass ich dieses Mal noch das Glück hatte, dann auch den Löwengang, also quasi durch den Löwengang zu gehen, zu sehen, wie sie ihre Weine machen und so. Also ich war wirklich beseelt.
Ich meine, dieses Weingut ist ja das Weingut, mit dem ich Südtirol eigentlich assoziiere. Und das ist ja auch, ich habe Südtirol kennengelernt mit dem Löwengang. Das war einer der ersten Weine, die ich seinerzeit irgendwann einmal gekriegt habe. Und dieses Weingut ist stetig in Bewegung, ist aber kein Weingut, das immer neu erfindet, sondern das hat eine Kultur, die sich durchzieht und immer nur ein kleines Schräubchen und Rädchen dreht, damit sie einfach immer besser werden. Aber die brauchen sie nicht neu erfinden, die machen das, was sie tun, einfach so gut. Und wenn du da siehst, das ist ja ein Generationenweingut, das gibt es ja nicht von heute auf morgen. Das ist
sechste Generation, genau.
Ja, ich glaube, sechste Generation ist das schon. Und das ist ja unglaublich, was die da unten leisten, welche Weine die machen. Und du musst da eins immer sagen, du darfst auch die Summe nicht vergessen, dieses Weinfest, was sie jedes Jahr machen am Weingut, wo die ganze Weinszene, Österreich, Deutschland, Schweiz, alle pilgern da hin und verkosten da Weine von verschiedenen Produzenten. Also diese Familie ist schon eine fantastische Familie, die auch nicht nur im Weinbau, sondern die denken ja weiter an Garten und an Tiere und was der Teufel was alles. Und die machen ja sehr viel für die Landwirtschaft. Die sind einfach nicht Landwirt, die einfach viel machen für die Natur und das aber nicht von heute auf morgen, sondern seit Ewigkeiten schon.
Ja, ist wirklich so. Also erstmal die Umstellung, Demeter schon 2008, also als es vielleicht noch nicht für jeden so geläufig war. Und natürlich auch ein großer Schritt. Aber man merkt auch wieder, du bist einfach vom Fach. Wenn du sagst, du bist da in Südtirol oder dadurch mit Südtirol in Berührung gekommen, dann war es natürlich bei mir komplett anders. Ich als deine Praktikantin, damals eben nicht, als eher Tourismus-Tante. Ich war in Südtirol und was macht man da? Da macht man Törgelen und dann trinkt man den jungen Wein. Und ich habe festgestellt, ich mag die Stilistik oder ich mag Südtirol auch vom Wein her, aber ich muss ein bisschen aufpassen, was ich trinke, auch so beim nächsten Tag. Und es hat bei mir länger gedauert, bis ich dann ja eben den Zugang und das Interesse Richtung Alois Lage da entwickelt habe. Während aber der Erfolg zum Beispiel, das, was sie jetzt sind, also wirklich super bekannt, absolut renommiert, das wurde mir erzählt, war auch eines der Ergebnisse von Heinz Winkler im Tantris in München. Der hat nämlich mal eben vom Löwengang mitbekommen und mal 600 Flaschen bestellt. Also ja. Das zeigt ja, dass da jemand das Potenzial erkannt hat. Und sowas ist für einen Winzer natürlich auch ein großes Geschenk oder ein Türöffner, eine Möglichkeit. Und ich bin sehr froh über diese Entwicklung, weil jetzt ist es so, dass ich den Löwengang zumindest immer häufiger sehe. Das, was ich noch verkostet habe, wünsche ich mir eigentlich noch viel mehr auf den Speisekarten. Da kommen wir vielleicht noch gleich zu, weil es gibt noch viel, viel mehr. Aber es gibt natürlich auch den Löwengang. Und davon habe ich mir einen von 2015 gesichert. Da bin ich sehr stolz drauf, weil es gibt nicht mehr so viel von früher.
Du hast absolut recht. Das ist immer das gleiche Thema. Es wird einfach alles zu schnell getrunken. Ich meine, du hast schon recht. Mein erster Wein war auch ein Vernatsch aus irgendwoher, aus Südtirol, was ich zum Trinken gekriegt habe. Aber so richtig kennengelernt habe ich das Ganze wirklich durch den Löwengang, weil den hat man eben, den haben sie mir einfach dann ein paar Mal zum Kosten gegeben. Ich weiß auch nicht mehr warum. Und da hast du eben schon immer gesehen, die Qualität von diesem Wein war immer schon beeindruckend. Es war immer schon ganz was anderes, als was du dir vorgestellt hast, wie Südtirol schmeckt. Aber die machen ja durchgehend wirklich tolle, tolle Weine, die sehr eigenständig sind, die aber immer trotzdem für mich sehr klassisch bleiben. Und deswegen schmeckt es mir halt auch so gut, weil es einfach, es bleiben klassische Weine. Und klassisch heißt für mich einfach geradlinig, super frische Eleganz drinnen. Löwengang seinerzeit ein bisschen kräftiger, hat ein bisschen mehr Holz gehabt, hat auch einen Stilwandel vollzogen. Ja. Und die sind einfach, aber trotzdem blitzblank saubere Weine, wo man keine Angst haben muss, dass Demeter umsteht. Es macht einfach richtig Spaß zu trinken.
Ja, wirklich. Und ist auch für mich wieder die Möglichkeit zu sagen, Chardonnay, der in meinem Leben mal so, ja, komischen Ruf vielleicht gehabt hat. Und das ja. ist, klar, Alois Lage da exportiert sehr viel und da funktioniert auch Chardonnay, aber der Löwengang funktioniert auch bei mir. Also das ist eben kein Chardonnay für, ich sag mal, also es ist ein guter Chardonnay, es ist extrem gut gemacht, weil sie, wie du sagst, eben auch darauf schauen, dass die Weine edel sind. Alle Weine sind spontan vergoren. Aber jetzt bitte nicht an das denken, was wir beide schon mal besprochen haben, Weinfehler oder irgendwas Neues, Hippes, wo wir uns vielleicht geschmacklich erstmal dran gewöhnen müssen, sondern das ist sehr klassisch, das ist gut. Für mich eben dieses Mineralische, ein bisschen Salzigkeit ist dabei. Und da ich die weißen Burgundersorten offensichtlich liebe, habe ich jetzt auch Chardonnays gefunden, eben auch bei Alois Lage da, die das schaffen. Aber auch noch viel mehr, muss ich tatsächlich sagen. Und ich finde es toll, sie setzen auch Schwefel ein, das darf man hier an der Stelle sagen. Also es ist ja in der Biodynamie auch absolut erlaubt und von Steiner gewünscht sogar und empfohlen. Das heißt, sie schauen, dass alles authentisch ist, dass alle Weine ja diesen Charakter haben, den sie mit alpine Weine bezeichnen. Witzigerweise hatte ich das vorher noch nie gehört, den Begriff alpine Weine. Und jetzt danach, habe ich darauf geachtet, habe ich es häufiger gehört. Ist das für dich als Sommelier dann klar, was mit alpine Weine gemeint ist?
Ja, also es suggeriert für mich eben, dass sie karger, kühler gewachsen sind einfach. Es suggeriert mit nicht diese Opulenz und Kraft, sondern einfach diese Finesse, Frische und eine gewisse Leichtigkeit auch drinnen. Wobei Südtirol mit Leichtigkeit ja, es hat schon immer eine gewisse Kraft auch. Südtirol ist ein sehr warmes Gebiet und deswegen haben die Weine auch immer ein bisschen mehr Soft und Kraft. Aber natürlich, das Alpine sagt mir schon, die Weine sind kühler, sind eleganter, sind frischer. Und wenn du die Weine von Lageder trinkst, die haben ja alle eine gewisse Kühlheit und Frische drinnen. Natürlich sind ein paar ein bisschen softiger, kräftiger, aber die Bandbreite, man darf nicht unterschätzen, was die für Weine machen. Die machen ja eigentlich eine Lawine an Wein. Die haben ja von Pinot Grigio über Weißburgunder, Cabernet, Merlot, die machen ja nicht nur den Löwengang. Löwengang ist ja eigentlich das Prestige-Geschichtel.
Aber genau, da wollte ich noch zu kommen, was es eigentlich alles gibt, was ich auch tatsächlich auch mitgenommen habe.
Es ist ja Wahnsinn, es ist ja wirklich eine Wahnsinnsbandbreite, die sie anbieten. Und das würde mich aber interessieren, was du mitgenommen hast.
Ich habe mitgenommen zum einen den Misto Mare. Das ist ein Einstiegswein, kann man so sagen, aber in zwei Bereichen. Zum einen, für mich als Konsument, als Weinliebhaber, ist das so ein Sommerwein, ein weißer Wein, der mir wirklich einfach unfassbar viel Freude gemacht hat. Es ist jetzt noch nicht mal das Wichtigste, dass der auch preislich ein Einstiegswein ist, sondern es ist vielleicht wirklich der, den man dann wunderbar auf der Terrasse trinken kann. Und du kennst das. Das sind eben so ähnlich, wie wir gesagt haben, wir kommen irgendwo an und wir wollen erstmal das Leben genießen und unkompliziert. Und dieser Misto Mare, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, weil der ist ganz neu. Ist mein absoluter Tipp.
Okay. Misto Mare, muss man merken.
Ja.
Und wir brauchen nicht immer die hochintellektuellen Weine, wir brauchen mal Weine zum Trinken. Und wenn der Misto Mare genau das ist, dann finde ich das großartig.
Genau, und der Misto Mare ist das. Wie schafft er das natürlich? Weil er eine Assemblage ist. Ich muss sagen, den Begriff kenne ich ja nur durch dich, sonst leider nichts mit zu tun gehabt. Man könnte ja auch Cuvée sagen, aber wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Es sind 14 Rebsorten drin und da sind auch ein paar rote mit dabei. Aber er ist wirklich ganz klar, er ist hell. Und der Misto Mare eben in dem anderen Bereich, also der eine ist bin ich als Weintrinker, als Konsument und der andere Bereich sind die Winzer. Und da kommen wir nämlich zu einem Aspekt, der bei Alois Lager da ganz groß ist und mir vorher nicht so bekannt, aber jetzt wird mir auch klar, wie sie so viele Weine haben können. Und zwar haben sie über 60 Partnerwinzer in ganz Südtirol und zwar wirklich verteilt von ungefähr Region Meran bis hin Bozen auf dem Weg nach Brixen, also eben genau da, wo wir alle immer dann langfahren. Da haben sie Partnerwinzer und diese Partnerwinzer sind in der Regel alle biozertifiziert oder auch Demeter. Um aber denen, die sich gerade in Umstellung befinden, und das hatten wir ja schon oft, dieses Thema dieser 3 Jahre, auch eine Möglichkeit zu bieten, in diese tolle Weine oder in das tolle Weingut reinzukommen, gibt es den Misto Mare. Der Misto Mare ist also der einzige Nicht-Bio-Wein, aber ich konnte ihn trotzdem mit sehr, sehr gutem Gewissen trinken, denn all diese Winzer, all diese Trauben, die da angeliefert werden, sind bereits in der Umstellung. Also das wird kommen. Und er kriegt dann natürlich noch nicht das Label, aber er ist hervorragend. Also das ist für mich ein Geheimtipp für die Karte oder für eben auch jemanden, der sich mal mit dem Thema jetzt ganz im Einstieg auseinandersetzen will. Fantastischer Wein, tolles Etikett. Also bei Ihnen ist ja alles immer sehr, sehr kunstvoll, das weißt du vielleicht.
Ja, das ist
also
schön.
Das hat einfach Stil. Und ja, dann bin ich weiter Richtung natürlich Pinot Grigio, Chardonnay haben wir eh besprochen, ganz klar, Löwengang. Aber es gibt auch noch eine Besonderheit und zwar, ich lebe ja in Kitzbühel beziehungsweise im Bezirk Kitzbühel und der KSC, ich glaube einer der bekanntesten Skiclubs, nämlich der Ausrichter vom Hahnenkammrennen, hat Hahnenkammweine, also extra Flaschen, Bouteille mit Logo und so weiter vom jeweiligen Hahnenkammrennen. Also das Poster, was wir dann immer haben zum jeweiligen Hahnenkammrennen, ändert sich ja jedes Jahr. Und die sind von Lageda. Das ist mir tatsächlich erst bei einem letzten Zusammentreffen aufgefallen. Und dann war ich natürlich noch mehr interessiert daran, zu Lageda hinzufahren und das herauszufinden. Die haben damals quasi, ich sag's jetzt mal ganz kurz, wie ein Pitch gehabt in Südtirol. Und Lageda hat es natürlich gewonnen, hat überzeugt und seitdem liefert Alois Lagerder die Hahnenkammweine. Und da gibt es zum Beispiel, gab es auch schon mal einen Chardonnay, es gab auch schon mal einen Weißburgunder, also auch eben genau das Richtige für mich. Ich freue mich schon auf das nächste Hahnenkammrennen, cool. Hoffe, dass ich da was von bekommen werde. Ja, also es ist irgendwie begegnet er mir seitdem überall. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich die verschiedenen... Ja, wie will ich sagen, die verschiedenen Linien. Also von den klassischen Rebsorten geht's dann zu den Kompositionen. Da ist der Vesalto ein Weißburgunder ganz, ganz toll. Oder dann auch mal in Richtung Natural gibt's den Gaun Chardonnay. Wer also doch mal wieder in die trendige Richtung gehen will, findet auch dort was, aber sonst halt sehr, sehr viel klassisch. Pora, Pinot Grigio auch hervorragend. Und dann kommen wir zu den Crus. Der Löwengang gehört zu den Crus. Und Abschluss bilden die Kometen. Mhm. Kennen auch ganz viele aufgrund vom Etikett. Das ist
richtig, genau.
Das ist so dieser Daumen oder dieses Gestrich. Ja, wie sieht das? Der Schweif, genau. Ja, das wollte ich sagen.
Der Kometenschweif.
Und das können bis zu 10 sein. Da gibt es immer unterschiedliche. Wir hatten in unserer Folge damals, glaube ich, über den Blabla, den Blatterle gesprochen. Jetzt habe ich Mousse verkostet und Lil Kra. Da ist schon mehr Experiment dabei oder zumindest irgendwas, wo man sagt, oh, da möchten wir jetzt was herausarbeiten, mal einen 100%igen Pinot Noir. Mhm. Also es ist, wie du gesagt hast, sie sind sehr, sehr, sehr traditionell, aber aufgrund natürlich auch der klimatischen Veränderungen experimentieren sie mit einem kleinen Teil der Ernte schon immer mal wieder. Also zum Beispiel, dass komplett nicht entrappt wird auf der Schale und dass man sich anschaut, eben je nachdem, wann man geerntet hat, ob das besser funktioniert oder nicht. Also ganz viel Wissenschaft, tatsächlich ganz viel Wissen und Wissenschaft, was ich da gesehen habe.
Ja, aber es macht ja auch Sinn, wenn du eine gewisse Größe hast und eine gewisse Menge an Trauben und Wein, dass du da ein bisschen herumspielst. Und hast du auch zufällig den Petnat gekostet? Das würde mich interessieren, weil das ist eine Geschichte, die hätte ich gerne mal gekostet, aber ich habe es dann nicht gekriegt.
Jetzt muss ich, weil ich einiges verkostet habe, gebe ich ganz ehrlich zu, muss ich mir mal das Etikett anschauen, ja.
Ja, weil das ist eine spannende Geschichte, weil da ist ein bisschen, da sind auch Piwi-Sorten dabei, ein bisschen Sauvignon Gris, Moscato Giallo, Tanat, also Soft, also Rebsorten, die man eigentlich nicht so, also Tanat schon, aber aus Madiron eigentlich, aber in einem Petnat hätte ich es noch nie gekostet. Und ein Kollege hat mir erzählt von dem, den habe ich aber leider noch nicht gekostet.
Also zu den Rebsorten, die so ein bisschen außergewöhnlicher sind, kann ich nur sagen, dass ja, in dem Weingut man teilweise auch mal einen kontroverseren Weg vielleicht gegangen ist. Also man hat auch schon mal von Reisen Rebstöcke mitgebracht, die da nicht hingehören normalerweise, wenn du weißt, was ich meine.
Ist okay. Die Wahrheit
und
ist, so du kannst ja probieren.
Dann da mal was. Genau, und so probiert man, ob das vielleicht jetzt auch aufgrund der klimatischen Veränderungen, aufgrund der vielen verschiedenen Höhenlagen und Böden, weil Südtirol, weißt du ja, du hast unten die Felder teilweise, ich sage mal am Flussbett riesig breit und dann hast du aber bis zu Höhenlagen von 1000 Meter.
Hohe Gesteinslagen, richtig, ja.
Genau, und deswegen ist das, wie soll ich sagen, das ist, glaube ich, sehr, sehr mutig, aber hat sich auch ausgezahlt. Wenn du mich jetzt nach dem Geschmack fragst, ich sage es einfach und ganz ehrlich, ich bin kein Petnat-Fan. Es ist einfach leider so. Es funktioniert bei mir nicht. Ich bin klassisch.
Wie gesagt, wir haben noch einmal ganz kurz zurück dann nach Venedig. Wir haben 30 Grad gehabt im Schatten und wir haben einen Petnat gehabt, der hat unglaublich viel Zitrone, also sehr viel dieses Zitrone gehabt, so eine leichte Birnenaromatik gehabt und die Flaschen war leider leer nach 5 Minuten. Also wir haben beide, meine Frau und ich, haben uns ein Glas eingeschenkt, das haben wir getrunken, dann haben wir noch ein Glas eingeschenkt, inzwischen habe ich dieselbe Flasche, oder eine andere ist, glaube ich, die war leer, noch einmal bestellt, das hat so einen Trinkfluss gehabt. Also ich bin ehrlich, ich mag gern Petnat, weil es ab und zu einfach es ist immer anders und es erfrischt mich irrsinnig und deswegen habe ich es gern.
Mhm. Ich habe jetzt auch gerade noch mal parallel nachgeschaut, weil du ja so begeistert bist von Petnat. Ich bin mir tatsächlich, ich muss das zurücknehmen, ich bin mir nicht ganz sicher, weil Das ist, glaube ich, der Wein gewesen, den ich eben vom Kitzbüheler Skiclub getrunken habe und nicht während der Verkostung.
Okay.
Sonst müssen wir da nochmal den Namen und das Etikett nachreichen in den Shownotes. Der war tatsächlich sehr modern, wenn ich das so könnte ich es nur zusammenfassen. Während meiner Verkostung hatte ich keine Bubbles. Genau, also, das war beim Skiclub.
Ja, der heißt MUS. Mousse 24.
Genau, das ist dieser Mousse.
Genau.
Und das war aber der, den habe ich beim Skiclub, also der war vom Skiclub. Die hatten den geliefert bekommen. Den Mousse habe ich nicht an dem Tag verkostet. Okay. Aber der ist etwas, wie soll man sagen, der ist etwas für die jüngere Generation. Das ist dieser Komet Mousse, der ist nicht gefiltert, würde ich jetzt mal so sagen.
Das ist richtig. Ich fühle mich gerade bestätigt, dass ich der Jüngere bin, da hast du vollkommen recht. Weil ich trinke das gern.
Ja, das mag ja sein und du bist der Experte. Ich habe schon viel gelernt durch dich. Wer weiß, vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Da muss ich ja noch mehr Wein kaufen.
Da hast du recht.
Ja, das geht absolut nicht. Das geht nicht. Also was mir vielleicht noch wichtig wäre, weil ich habe ja die zwei Leben. Das eine ist Tourismus, das andere ist Thema Hospitality mit dir, der Wein und so weiter. Wenn man durch Südtirol wirklich nur durchfahren sollte und man ansonsten an einem Autogrill oder wo auch immer anhält und dann da ein Espresso und ein Panini zu sich nimmt, man kann es noch schöner machen. Ich weiß, dass das für viele Tradition hat, aber ich würde wirklich empfehlen, zu Alois Lage da ins Paradies zu fahren. Es ist unfassbar unkompliziert. Von der Autobahn geht es dann in die Weinberge Südtirols, also wirklich Markreid, auch ein Kleinod. Und wer dann noch die halbe Stunde sich vielleicht mal die Beine vertreten will, der läuft ein bisschen da im Gut herum, im Paradies oder so wie du wirst sicher auch Zugang zum Löwengang bekommen. Das ist schon wirklich eine andere Welt, wie Wein gemacht wird, als man es vielleicht gängig kennt. Ich habe große, große Zementtanks gesehen, die natürlich hervorragend sind, auch für die Lagerung, einfach, dass Weine dadurch noch länger lagerfähig sind. Ich habe diesen Weinturm gesehen, für den er bekannt ist, also mit diesen verschiedenen Ebenen und den verschiedenen Fässern pro Ebene. Das fand ich alles so spannend und visionär. Das ist jetzt nicht neu, muss man tatsächlich auch dazu sagen, aber da hat man damals schon weitergedacht. Also es macht unheimlich viel Spaß und dann dort im Paradies noch was trinken, was essen, die Weine verkosten. Es macht richtig Spaß und dann ist so ein Anreisetag vielleicht auch nicht ganz so ungut, auch wenn man am Brenner vielleicht im Stau stand oder irgendwo, dann kann man da einen wunderschönen Tag draus machen.
Nächste fahren wir zusammen. Ihr habt das schon gesehen.
Ja, also da würde ich dich gerne einmal sehen, weil alleine schon durch die Vielfalt der Weine würde mich interessieren, wie du das machst, weil du ja professionell auch immer dann wirklich alles ausspuckst. Es sind so viele, dass ich es nicht alles geschafft habe. Leider. Ich habe es leider nicht geschafft. Nicht alles.
Ich bin der Fahrer, du wirst trinken, ich werde spucken und dann werden wir am nächsten Tag besprechen, was wir da haben.
Ja. Und es, selbst wenn man es nicht ausspuckt, dadurch, dass es, ich möchte das nochmal sagen, dadurch, dass es biodynamisch, also außer Misto Mareth, aber eigentlich ist er das ja auch, weil er ist ja in der Umstellung, es geht dir so gut am nächsten Tag. Und für mich ganz wichtig, wenn ich in Südtirol bin, auch mal in einem Hotel und ich will es mir gut gehen lassen, dass ich dann solche Weine kenne, dass ich weiß, ich kann zu Alois Lage da greifen. Und irgendwo tue ich auch noch was Gutes, weil dadurch, dass sie ja auch so vielen Winzern das ermöglichen, dann umzustellen und auch eine gewisse finanzielle Sicherheit zu haben, also im Grunde genommen eigentlich wie ihre eigene Kooperative, wie ihre eigene Genossenschaft, 60 Winzer und es werden dann dadurch sicher noch mehr, weil sie sehen, dass das Erfolg hat, das ist einfach sehr schön für den wunderschönen Boden von Südtirol.
Ja, das ist ein Vorzeigebetrieb, der einfach sehr viel richtig macht und deswegen bin ich ganz ehrlich, trinke ich das auch so gerne, schätze das Weingut unglaublich und es ist einfach ja, ein Paradeweingut in Südtirol, das eben zeigt, wie es sein kann.
Und dass es funktioniert.
Großartig. Und es funktioniert. Yeah.
Dass es funktioniert. Also wirklich weltweit extrem erfolgreich und auch ja, bei den Kennern wie dir geschätzt.
Ja, großartig.
Und auch von der Praktikantin geliebt.
Ja, perfekt.
So können wir abschließen.
Fantastisch.
Da bleibt mir nur zu sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs lange Zuhören bei unserem Holiday Special Bella Italia.
Forza Italia, fahrt's nach Jesolo und wenn's am Gardasee fahrt, trinkt's halt an Lugana. Ist ja wurscht. Alles Liebe.